Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Und heute mit einer Folge, die lokaler, aber auch internationaler gar nicht sein könnte. Wir haben endlich einen Gast.
Ja, okay, ich wollte noch mal vorab sagen, ich habe extra deinen Vor- und Nachnamen gesagt, weil deine Mutter dich ja gefragt hat, warum ich immer deinen Nachnamen sage.
Weil du es immer wieder tust.
So, ja. Und hiermit möchte ich sagen, ich tue es gerne, weil ich habe das Gefühl, ich bin dann ein bisschen wie deine Mom zu dir. Kennst du das nicht, wenn man so schimpft und man sagt so den vollen Namen, den Vor- und Nachnamen?
Ja, aber du hast mir letztens gesagt, dass du das von deinem Vater hast.
Mhm. Und er hat das nämlich genauso gemacht. Und auch okay, wenn er wütend auf mich war, hat er mir meinen Vor- und Nachnamen gesagt. Deswegen tue ich das auch bei dir, wenn ich wütend auf dich bin.
Du machst das auch, wenn du nicht wütend bist.
Echt?
Okay.
Wie dem auch sei. Wir haben einen großartigen Gast heute. Applaus, riesigen Applaus. Orhan, da hinten Applaus bitte für einen Weltstar, für einen Filmstar, für eine Krefelder Frohnatur. Mhm. Hi Majid.
Hi. Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ey, vielen Dank, dass du uns beehrst und zu Besuch bist.
Ich glaube, hier in dem Studio saß noch nie, und das ist mir jetzt egal, ob du das so krass findest, noch nie ein so krass gestylter Kerl. Mhm. Mit so einem, also ich beschreibe es einmal kurz, eine weiße Cappy, ein weißes T-Shirt, eine weiße Trainingshose und Nike-Schuhe, Nike-Turnschuhe in weiß und schwarz. Und das ist.
Ich du könntest an, ich Arzt mir, sein.
Vielleicht komme ich gerade auch aus
Dr.
der Praxis.
Love. Und wen hast du denn behandelt?
Keine Ahnung.
Für diejenigen unter euch, die ihn gar nicht kennen, Majid, du hast Got to Dance gewonnen bei Pro7 Sat.1.
Richtig, auf beiden.
Auf beiden. Mhm. Und stimmt, das war diese Sendung, die sich auch immer abgewechselt
genau,
hat. Genau, ne?
Ein Tag ja, da, stimmt. Ein Tag da, ja.
Man kennt dich aber auch, weil du zweimaliger Hip-Hop-Weltmeister bist. Sagt man bist oder warst du das mal? Ist der aktuell der Titel?
Nee, der ist nicht aktuell. Der letzte war 2017.
Aber man behält das irgendwie.
Ja, man,
ich, ne?
Also man sagt ja auch heute noch zu Kevin Großkreuz, dass er Weltmeister ist. Ich glaube ja doch. Ich glaube, es ist okay, wenn wir dich Weltmeister nennen.
Ja,
wir haben
auch
einen Weltmeister zu Gast.
Ja, das ist echt schon krass. Und es ist nicht Kevin Großkreuz.
Nein, ist
ja, ausnahmsweise. Heute mal nicht. Und du bist bald, und darauf freue ich mich sehr, im Kino zu sehen. Dein
Richtig.
Film kommt in die Kinos. Du hast eine Rolle ergattert. Und als Tanzprofi, der du bist, und Choreograf vor allem, hast du eine Rolle ergattert in einem Tanzfilm, der sich nennt Fly.
Yes.
Erzähl
14.
mal.
Oktober im Kino, ein bisschen Werbung machen. Genau, das ist so der erste urbane Tanzfilm. Bin ich, ja, der erste auf jeden Fall. Und da geht es einfach darum, dass wir Tänzer auch selber die Rollen spielen und nicht irgendwie nur als Background-Tänzer mit im Film sind.
Ja.
So, wir wurden so gecastet, dass wir echt auch schauspielen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren, denn ich finde, das ist ein Film, der hat so viele verschiedene Ebenen und da können sich so viele verschiedene Menschen mit identifizieren. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der hier in Deutschland ankommt in den Kinos. Mhm. Ist auch nicht mehr lange hin, wie gesagt. 14. Oktober ist Kinostart.
Ja.
Premiere eine Woche vorher, deswegen
ist ja, schon aufregend, ne?
Auf jeden Fall. Ich habe den Film schon gesehen.
Ja?
Ja.
Und bist du zufrieden?
Ich hatte letzte Woche ein Screening. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Mhm. Ich freue mich sehr, dass der bald hier in Deutschland in den Kinos läuft. Denn wie gesagt, das ist so der erste urbane Tanzfilm, wo auch wirklich die Tänzer im Vordergrund sind, wo man auch Leute so aus der Szene, die man aus der Szene kennt, auch selber mitspielen. Und
ja, das
ist jetzt kein Film mit viel Flashlight und ein bisschen Hollywood da und Hollywood hier, sondern das ist wirklich raw. Das ist tough. Wir freestylen, wir improvisieren im Film. Da gibt's Battle-Szenen. Das ist so wirklich das, was die Szene von sich gibt, wird im Film auch gezeigt.
Ich liebe sowas.
Ja, und ich habe auch
so auf Authentizität achtet, finde ich mega geil.
Ja, ich habe den Trailer gesehen und war, das gebe ich offen zu, ne? Ich war echt überrascht, dass der Trailer schon so gut aussah. Der hat was, du sagst zwar, das ist so nicht so auf Hollywood-mäßig getrimmt, ja, aber das Erste, was ich dachte, ist, dass der Film optisch total amerikanisch wirkt.
Auf jeden Fall, die Regisseurin hat auch jahrelang in Amerika gearbeitet und Filme gedreht, Katja von Garnier. Und auf jeden Fall Riesenprops an sie, weil sie war dafür, dass Tänzer auch die Rollen einnehmen und nicht irgendwelche Schauspieler, die halb tanzen können.
Du warst gar nicht vorgesehen als Rolle in diesem Film oder als Hauptrolle, ne?
Also die Tänzer, wir waren alle, natürlich hatten wir wichtige Rollen und so, und aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht, dass ich vielleicht eine leitende Rolle bekommen habe. So, wenn ich jetzt irgendwie zurückschaue, und den Film habe ich ja, wie gesagt, letzte Woche gesehen, ich bin schon eine Figur, die man verfolgen muss im Film. Und
ja,
das gibt ja immer, also das ist ganz wichtig im Film, wenn eine Figur verfolgt werden muss, dann gehört die zur Story. Und wenn man nicht verfolgt werden muss, dann ist es mehr eine Nebenrolle. Deswegen denke ich eher, das ist eine Hauptrolle. Ich bin noch kein Profi in diesen ganzen Begriffen. Ich weiß es auch nicht, aber ich denke, ich spiele schon eine große Rolle da.
Ja. Hier hast du eine Vokabel. Filmstar.
Okay. Ja. Aber wie hat sich das für dich angefühlt, dich da selbst spielen zu sehen und dann offensichtlich ja auch gut spielen zu sehen?
Das habe ich gar nicht selber bewertet. Das haben die Regisseure und die Leute bewertet. Das Feedback war super, deswegen denke ich, ich habe gut gespielt.
Ja.
Ich bin kein Fan von meiner Stimme.
Echt nicht?
Nee. Das kommt noch. Spätestens mit dem Podcast hier.
Ja.
Hoffen wir. Ich habe jetzt sehr viele Podcasts gemacht und auch sehr oft schon gesprochen, aber ich bin nicht so ein Fan von meiner Stimme und deswegen ist es natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn man sich im Film sieht, dann Schauspielern und dann noch die Stimme hören. So. Oh. Aber ich glaube, da habe ich es gut gemacht, da höre ich mir auch gerne zu. Ja, ich glaube, wie Rahab schon weiß, im ersten Gespräch habe ich darüber gesprochen, sprechen war nie so meine Stärke früher und deswegen weiß ich gar nicht, wie ich es geschafft habe, zum Schauspiel zu kommen.
Oder zum Chai und Rauch Podcast, ja, auch so. Das, also ich bitte.
Ein Riesenhighlight.
Was ich ziemlich gefeiert habe, als ich den Trailer gesehen habe und auch geschaut habe, wer da so alles mitspielt, ist Katja Riemann ist dabei.
Richtig.
Und ich muss gestehen, ich bin seit einigen Jahren ein riesengroßer Katja Riemann-Fan. Nicht nur aufgrund ihrer schauspielerischen Leistung, viel eher auch so von ihr als Person und das, was sie alles raushaut und erzählt und macht. Und also gerade ihr da draußen, die uns ja sehr regelmäßig hören, ich kann euch sagen, Katja Riemann ist eine Frau, die wir alle sehr, sehr krass pushen sollten. Und abonniert sie bitte, checkt ab, was sie teilt, was sie schreibt, wie sie sich äußert. Eine unheimlich wichtige Leitfigur, finde ich, in der Popkultur in Deutschland. Und nicht nur, was die Popkultur angeht, sondern auch politisch und gesellschaftlich.
Ja.
Und das geht sehr krass unter, finde ich.
Ja,
Grüße gehen
raus.
Also
große Props genau an Katja Riemann. Wie hast du sie erlebt, wenn ich dich fragen darf? Als Fangirl von Katja?
Also Katja, ehrlich gesagt, war eine super, super korrekte Person. Sie war sehr offen für uns, hat uns sehr viele Tipps gegeben, hat uns ein Gefühl gegeben von, ihr seid willkommen, macht das, ihr macht das super, ihr macht das auf einer richtigen guten Art und Weise. Sie war sogar die Person, die mich bei der Rap-Party so gepusht hat und gesagt hat, wenn du keine Agenten findest, werde ich dich unterstützen.
Echt?
Ja.
Wie geil. Sie im Übrigen, das habe ich auch mitbekommen, sie hat, ich weiß nicht, ob das afghanische Flüchtlinge waren, aber sie hat auf jeden Fall Flüchtlingen einen Schauspielworkshop gegeben. Das macht sie scheinbar sehr regelmäßig. Ja.
Genau, in Griechenland, ne?
Es kann sogar Moria gewesen sein.
Genau, Moria
damals,
war das,
ne?
Genau, habe ich auch gesehen auf ihrem Instagram.
Ja, krass. Das ist nicht so eine, die nur irgendwie postet und sich positioniert, die macht wirklich, ne? Ja. Und die ist sehr mutig und hat das getan schon lange bevor dieser ganze Social-Media-Hype einfach gestartet ist.
Voll.
Ja, krass, ey.
Super liebe Person auf jeden Fall.
Und hast du Blut geleckt?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt mal gucken, wie der Film jetzt ankommt, wieder veröffentlicht wird. Mhm. Und danach muss ich mal schauen. Ne? Also ich würde lieben gerne weitermachen. Ich denke, ich werde ein bisschen mehr Coaching nehmen. Viel mehr Coaching nehmen.
Ja.
Ich muss einfach einen größeren Schritt in die Szene machen.
Ja.
Ich bin in den Film reingestolpert. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie ich das verarbeite. Ich bin nicht so der Profi da dran. Wenn es um Tanzen geht, kann ich dir super viele Tipps geben, wie du im Tanzen in der Szene vorankommst, professionell, aber als Schauspieler, keine Ahnung.
Wie lang habt ihr den Film gedreht?
3 Monate.
Das heißt, du bist dann 3 Monate so Montag bis Freitag dann da? Es ist wie so ein normaler Job, ja?
Genau, also ich habe auch in Berlin für eine längere Zeit gewohnt.
Mhm.
Aber wir waren nicht nur in Berlin, wir haben in Berlin und München gedreht. In Berlin haben wir überwiegend alles gedreht, so um die 2 Monate und dann einen Monat nochmal, nee, was rede ich da, nur 2-3 Wochen in München.
Ja.
Und aber das war ein Hin und Her. Also ich bin auch sehr oft zurückgekommen, ab und zu auch wegen meinen Kursen einfach nur, weil ich meine Kurse geben wollte, unterrichten wollte.
Das müssen wir noch dazu sagen. Du hast ja auch in Krefeld eine eigene Tanzschule gegründet.
Genau. Und das musste ich parallel noch machen. Ich wollte jetzt meine ganzen Schüler nicht hängen lassen über 3 Monate, wollte dann immer wieder zurück, auch ab und zu mal da sein. Wenn es gar nicht ging, bin ich da geblieben. Mhm. Aber wenn ich wusste jetzt, ich habe ein Wochenende frei oder über die Tage frei, wo ich unterrichte, dann bin ich zurückgekommen, habe unterrichtet und am nächsten Tag wieder zurück nach Berlin.
Wie stolz waren deine Schüler, dass du jetzt einfach im Kino zu sehen sein wirst?
Ja, das wird sehr krass, denn ich denke, es wird wahrscheinlich auch eine, habe ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich eine Ausstrahlung gehen, bevor Kinostart ist in Krefeld. Und das auch alles geleitet, gehostet von mir mit meiner Tanzschule.
Ach echt?
Genau.
Wie kam es dazu, dass dir
Studio
sowas...
Studio Kanal hat mir das angeboten.
Cool.
Genau. Das war ein Ziel von uns allen, von unseren ganzen Tänzern. Weil ich meine, wie oft ist man im Kino? Wer weiß, ob ich überhaupt im Kino sein werde nochmal. Und mit einem Tanzfilm, so, dann will ich natürlich das Beste rausholen. Und jeder Tänzer sollte in seiner Stadt so gesehen eine kleine Premiere für sich haben.
Ja.
Und das war unser Ziel. Das haben wir haben da so viel eingeredet und mit Studio Kanal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das kriegen.
Ja.
Und ich glaube, das wird jetzt zustande kommen.
Mega, ja. Ja, wann werden wir dann abgeholt an dem Tag?
ich schicke die Limousine so gegen 12 vorbei.
Popcorn ist schon warm.
Sehr gut, aber salzig, ne? Ganz wichtig.
Nein. Nee, gemischt.
Wirklich?
Salz, süß, geil.
Weißt du, mischst das?
Sorry, nee, das machen nur Psychopathen.
Süß. Nein.
Okay. Salz was? Machen nur Psychopaten.
Ich bin arabisch.
Habt ihr noch nie, so Salted Caramel gegessen?
Boah, ich krieg Gänsehaut.
Oh, was?
Nein, das ertrage ich.
Was?
Mal, ich kann akzeptieren.
Jetzt machst du mich neugierig.
Ich kann
Salted
akzeptieren.
Caramel? Das ist das gleiche. Süße Popcorn, salzige Popcorn, gemischt. Oh, geil, Mann.
Dieser Überraschungseffekt, der kickt mich weg. Ich kann mich dann gar nicht auf den Film konzentrieren.
Ja,
verstehst du?
Weil es so gut ist.
Nee, nein. Doch. Ich kann akzeptieren, wenn jemand auf süß steht, aber nein, gemischt.
Nur süß ist zu viel. Nur salzig ist zu viel.
Du hast mich jetzt bekommen.
Gute Balance.
Du hast mich jetzt bekommen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil Salted Caramel ist mein... Egal, wo es draufsteht, ich kaufe es. Ich kaufe es.
Probier's. Wir können es ja dann versuchen zu probieren, wenn wir dann die Premiere hoffentlich sehen.
Krefelder kleine Premiere.
Genau. Ich muss allerdings dazu sagen, weil du jetzt schon erzählt hast, dass wir schon im Vorgespräch waren. Maji, du warst nämlich bei mir im Welle Niederrhein Talk, also bei dem Radiosender, wo Sascha und ich ja auch arbeiten. Und es war echt... Das wollte ich dir ohnehin mal erzählen. Das war ganz krass, dich dabei zu beobachten, wie du gesprochen hast, weil wenn du sehr konzentriert warst, warst du einfach so für dich. So, du hast mich gar nicht mehr angeguckt, du hast aber so eine krasse Mimik gehabt und du warst so, als ob in deinem Film sich so als ob sich in deinem Kopf so ein Film abspielen würde. Und ich habe mich gefragt, ob das beim Tanzen bei dir auch so ist. Also bist du komplett so für dich, machst du so dein eigenes Ding und es ist, als ob du alles andere ausblendest?
Ja, ich lese gerade ein Buch und das Buch nennt sich Flow. Und das sind Flow-Momente, habe ich jetzt herausgefunden. Das sind Momente, wenn man so gut vibet mit sich selber und mit dem, was man macht und das Umfeld passt und die Energie passt, dass man alles vergisst und einfach nur die Sachen durchführt, die man gerade macht.
Ja.
Und das gibt's im Tanzen auch. Man float viel im Tanzen und das ist so gesehen das Gleiche. Also man spiegelt mich da wieder. Also ob ich wenn ich im Tanzen es gerade so gut fühle und mich so gut in der Musik finde, dann bin ich voll im Flow und vergiss alles um mich herum und mache einfach nur mein Ding. Ja. Und das passiert mir ab und zu, wenn ich rede, weil dann habe ich so den Film in meinem Kopf und spreche alles aus. So.
Ja, aber das ist ja auch das, was dich, finde ich, unglaublich authentisch gemacht hat, ne? Und auch so sehr nahbar, weil man hat irgendwie, ich habe richtig gefühlt, alles, was du mir so erzählt hast und auch wie du geredet hast, du warst richtig drin. So, das war nicht irgendwie erprobt oder irgendwie vorab aufgeschrieben, das warst einfach du.
Ja, du hast auch super Fragen gestellt, ehrlich gesagt.
Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich an Fragen gestellt habe, aber es hat einfach funktioniert.
Genau. Und ja, ich glaube, weil ich einfach sicher war mit dem, was ich sagen wollte. Mhm. Wenn ich aber unsicher bin, dann bin ich genau andersrum. Dann stolper ich sehr viel.
Wir werden sehen, wie sicher und unsicher du bist, weil wir reden natürlich gleich ein bisschen ausführlicher noch über all das, was jetzt noch bei dir ansteht. Wir haben ein paar Themen natürlich abzuarbeiten hier bei Chai und Rauch. Die Woche war, Sascha, ganz schön anstrengend, glaube ich, ne? Mhm. Wie war es die Woche? Was hast du Verrücktes erlebt?
Ich stecke immer noch im Umzug.
Boah, das nervt.
Ich habe mir mein Bein verletzt, sowohl am Knie als auch am Zeh. Aber lass uns nicht über solche Dinge sprechen. Lass uns über schöne Dinge sprechen.
Wir reden über schöne Dinge. Majid, hast du schon mal einen Fußballstar getroffen, der ziemlich geerdet wirkte auf dich?
Lionel Messi.
Aha, wie kam's?
Ich habe mal einen Werbespot gedreht, choreografiert für Qatar Airways mit FC Barcelona. Und da habe ich den getroffen und er war sehr geerdet. Er war sehr ruhig. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich korrigiere mich eben. Mhm. Leo Messi war auf jeden Fall sehr ruhig und cool. Aber die heftigste Person, die ich an dem Set getroffen habe, und die Person habe ich so geschätzt, weil das einfach ein Mensch war. Du hast gesehen, der hat dich zum Tisch gerufen, hat mit dir Obst gegessen, hat mit dir gequatscht. Mhm. Ist Puyol.
Ah,
ehrlich?
Ja. So ein Mann. So ein liebevoller Mensch. Und das siehst du auch im Fußball, das siehst du auch im Feld. Du siehst auch, warum der ein Kapitän ist. So. Mhm. Der kann Menschen zusammenbringen, Menschen führen. Und das hast du auch am Set gesehen.
Ein Alpha-Tier, ne?
Ja. Ich liebe Puyol.
Puyol war so ein liebevoller Mensch. Der hat mich zum Tisch gerufen, alle Tänzer. Der kannte uns gar nicht. Wir waren so kleine Jungs. So. Der hätte uns einfach sagen können, guck mal, so ein paar kleine tanzende Typen, die da sind, lass die mal machen. Nee, der hat uns zum Tisch gerufen, hat uns Obst angeboten, Sachen, hat mit uns gequatscht, mit uns gegessen. Hammer.
Es gibt Videos von Puyol, wo da schießt ein Team halt ein Tor und der Stürmer macht so voll den krassen Jubelgedöns mit Salto hier und Schraube da und dann geht er hin, packt sich den am Nacken und sagt, Digga, reiß dich mal zusammen, wir spielen hier Fußball, Mann. Komm mal jetzt hier wieder an den Mittelpunkt und wir spielen jetzt hier, Mann. Das ist deine Arbeit. Was tust du hier gerade?
Das habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob es Neymar war oder wer auch immer. Der das Tor geschossen hat, der ist zu den gegnerischen Fans und wollte provozieren. Der ist direkt zwischengegangen, meinte er, damit hat er weggezogen, meinte, das bist du nicht. Und das sind so Aktionen und Situationen, wo du dir denkst, so, ey, das Menschliche ist bei dem viel stärker als alles andere.
Vor allem der Satz, das bist du nicht.
Das bist du nicht, genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr starker Satz, ja. So. Wir sagen uns auch, es gibt so einen Satz, den der zwischen mir und Sascha mal gefallen ist, der ganz ähnlich ist, nämlich, wir sind anders. Wir sind nicht so. Und das ist, sich nochmal sozusagen daran erinnern, dass man, auch wenn man gerade, weiß ich nicht, Bock hat, dies und jenes zu machen oder vielleicht irgendwie Rachegelüste hat oder so, am Ende des Tages reißt man sich zusammen und denkt sich, okay, was für ein Mensch willst du selber sein? Ne? Und das bist du einfach nicht. Deswegen finde ich den Satz auch sehr stark. Ich gebe aber zu, ich habe keine Ahnung, welcher Fußballer das ist, von dem ihr hier redet.
Schande über mein Haupt. Ja,
ich habe keinen Plan von nix, ey. Ich bin
Warum
froh.
Fragst du mich dann die Frage?
Ja, gut, Lionel, das kennt, glaube ich, jeder.
Ja, ich habe das aber tatsächlich gefragt, weil ich gestern mit Orhan, der hier draußen sitzt und heute mal die Kamera hier angemacht hat, lustigerweise waren wir mit Sascha an der Düsseldorfer Altstadt und wir wollten parken an der Ratinger Straße. Und vor uns, Orhan, was war das nochmal für ein Auto?
Audi Q8.
Audi Q8.
Sag doch noch kurz das Kennzeichen, weil jetzt kommen wir dazu, wer drin
saß. D-O. Naja, und dieses Auto hat es irgendwie nicht geschafft, in das Parkhaus zu fahren. Und wir standen halt direkt dahinter und dachten uns, mein Gott, was ist denn da los? Und dann stieg der Fahrer aus, so lief an uns vorbei, so ganz eingeschüchtert, so nach dem Motto, ey, Entschuldigung, hob so die Hand, so nach dem Motto, sorry. Sein Beifahrer stieg auch aus, denn die beiden haben den Platz getauscht. Ja, damit der.
Oh, no.
Ja. Und dann, als die Beifahrertür aufging, sprang dann Mats Hummels raus, der sich ganz attraktiv eine Sonnenbrille, glaube ich, anzog, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Lustige daran war, und ich habe mich totgelacht, er stieg aus und du hast ihm richtig ansehen können, dass er sich dachte, jetzt muss ich aussteigen und die Leute hinter uns, die werden mich sehen und ich bin halt Mats Hummels, naja gut, ich heb jetzt schon mal die Hand und winke meinen Fans. Also war total darauf eingestellt, dass wir im Auto sitzen und uns denken, wow, Mats Hummels. Und stieg dann ein und fuhr dann das Auto ins Parkhaus.
Ach,
und
er hat's reingeschafft?
Er hat's reingeschafft,
genau. Er hat das Runde ins Eckige gebracht, also
richtig,
quasi.
Genau. Und nicht ganz, weil er hat dann die erste Parklücke direkt gekriegt, ne, die er logischerweise gesehen hat. Er hat's nicht reingeschafft in die Parklücke. Wir haben dann diese Parklücke genommen. Und ich muss gestehen, ich weiß zwar nicht, über welchen Fußballer ihr geredet habt, aber ich bin sehr stolz darauf, dass Orhan Mats Hummels den Parkplatz geklaut hat.
Stark, Orhan, Applaus. Aber ist nicht zu viel, denn ich bin BVB-Fan, ja? Also,
Entschuldigung.
Ja, stark, Orhan, jetzt klatschen wir nochmal.
Ich bin Fortuna-Fan, möchte ich ganz kurz sagen. Aber ganz kurz, eine Fußballfrage.
Habt ihr gemerkt, wie schnell, er direkt das Thema gewechselt hat?
Deutscher Meister 33, nur damit das jeder weiß.
Haben eure Fans nicht den Elfmeterpunkt geklaut?
Ja, tatsächlich. Kommt sogar aus Düsseldorf-Holthausen. Aber egal. Es gibt ja so zwei Sorten an Fußballfans. So, es gibt die einen, die sind pro Lionel Messi und die anderen, die sind pro Cristiano Ronaldo. Ich halte mich da bei sowas immer raus, weil ich das kindisch finde. Ja. Würdest du sagen, mit deiner beruflichen Erfahrung, Lionel Messi, oder du hältst dich da raus und bleibst bei Puyol?
Lionel Messi ist ja gewissermaßen dein Schüler, also ne, solltest du.
Das ist auch witzig, oder? Wir haben hier den Trainer quasi von Lionel Messi sitzen.
Also ich würde mich eher mit Ronaldo identifizieren.
Ach krass.
Ja. So, weil er hart arbeitet und immer an seine Ziele glaubt und echt immer alles reinpackt.
Und ich glaube auch eine hohe Moral eigentlich hat.
Genau, genau.
Ja. Er ist ja auch nicht tätowiert, damit er Blut spenden kann und so.
Ist das so? Ja. Ach krass, ja.
Also allgemein, sein Mindset ist einfach krass.
Was
so
glaubst du, warum wird er so gehatet? Ich habe das Gefühl, Menschen möchten unbedingt, dass er als unsympathisch gilt.
Ja, er wird gehatet, weil er das schafft, was viele nicht schaffen. Er wird auch gehatet, weil er nach außen hin das zeigt, dass er viel erreichen will und immer noch an sich glaubt. Und viele Menschen haten Leute, die an sich glauben.
Ja.
So. Die wollen, dass viele Menschen nicht an sich glauben. Die wollen, dass viele kaputt gehen dran. So. Oder die wollen, dass viele ihre Schnauze halten.
Ja.
So, aber er hält seine Schnauze nicht. Er sagt, er glaubt an sich und macht es und beweist es auch jedem.
Übrigens auch im politischen Ding, ne? Er hat sich sehr, sehr deutlich und wie ich finde auch sehr richtig und klar im Nahostkonflikt positioniert. Das tut er seit vielen Jahren. Ja. Wir Araber oder auch die Palästinenser. Denn er steht ganz klar zum palästinensischen Volk und verurteilt den politischen Konflikt. Vor allem verurteilt er auch sehr, sehr deutlich und scharf die Haltung der Israelis oder der israelischen Regierung. Und das zu machen als weltweit bekannter Fußballstar,
als Cristiano Ronaldo,
das musst du auch einfach mal machen.
Ja.
Das ist echt krass und das ist
deswegen absolut. Wird er gehatet, genau, weil er einfach viel Mut zeigt,
ja.
wird er gehatet.
Ja.
So viele wollen, dass Leute sich raushalten aus vielen Sachen, aber es tut er nicht.
Ab welchem Punkt hast du gespürt, dass die Leute Dinge neiden oder dich vielleicht sogar haten? So klingt man übrigens, wenn man richtig Bock auf eine Frage hat.
Nee, das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt so, ich habe mich nicht so krass damit befasst.
Mm.
Es gibt immer Neider, immer Hater. Das habe ich früh schon gespürt auch.
Du warst also im Flow sozusagen.
Ja, ich habe es früh gespürt, so in den Battles. So. Sagen wir mal ganz easy, es hat an den Tanzbattles angefangen, ganz früh. Wenn ich mal ein Battle gewonnen habe, dass viele gesagt haben, hey, wie hat der gewonnen? Hey, das, was der macht, ist doch nicht Hip-Hop und das passt nicht dahin. Schwachsinn, wie hat er gewonnen? Da habe ich das gespürt. Aber weil ich gelernt habe, damit umzugehen und irgendwann mal einfach einen Scheiß drauf gegeben habe und das mich eben dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, habe ich das komplett vergessen jetzt. Auch wenn die Leute mich jetzt neiden oder haten, interessiert mich gar nicht mehr.
Das kann ja sogar motivieren.
Es hat mich motiviert.
Auch wieder beim Fußball sind. Es gibt ja Fußballer, die auswärts, wenn das ganze Stadion sie hasst
und mehr geben.
Mit Bananen beschmeißt, Flaschen
beschmeißt. Ich bin auch so einer.
Dann sind die noch geiler drauf.
Ja, aber sorry, ne? Aber dieses kann ich nachvollziehen, aber für mich hat das eine Grenze erreicht und das erleben wir jetzt bei verschiedenen Fußballspielen international, wenn mit Bananenschalen geworfen wird, wenn Affengeräusche gemacht werden. Ich finde das teilweise echt ekelhaft, wie die UEFA, teilweise auch die FIFA mit diesen Situationen umgeht. Für mich reicht es nicht, einfach Fans einer gesamten Mannschaft irgendwie zu tadeln. Raus. Ja. Ganz einfach und das ist so ekelhaft, weil was ist, die schwarzen Migranten, das sehen wir auch an der deutschen Nationalmannschaft, die besorgen all diesen privilegierten Ländern diese Titel. Ja, weshalb kann sich Deutschland Weltmeister schimpfen? Natürlich auch aufgrund von einem Mario Götze, einem Mats Hummels, aber auch von so vielen verschiedenen deutschen Spielern, die halt einen Migrationshintergrund haben.
Boateng zum Beispiel.
Ekay Gündogan.
Ja, genau.
Sind sehr viele.
Ja.
Definitiv. Özil.
Özil, welches Fußballspiel hast du schon live gesehen?
Das letzte Spiel, was ich jetzt live im Stadion gesehen habe, ist schon sehr lange her. Das war was BVB gegen FC Köln.
Aber du bist wirklich Fan, ne? Wenn du dir schon ein BVB-Spiel anguckst, also das macht man ja nicht freiwillig.
Gesagt, ich bin ehrlich gesagt hingegangen. Was?
Was?
Was? Papa, er hat so gehässig gelacht, aber
du kennst doch nicht mal Puyol. Du redest mit BVB.
Ja, aber ihr schließt mich voll aus. Das ist immer so bei Fußballthemen so. Aber ich muss gestehen, eigentlich habe ich einen sehr guten Lehrer gehabt, ja? Denn niemand Geringeres als der Kaiser höchstpersönlich, weshalb man ihn auch so nennt, weiß ich auch nicht. Franz Beckenbauer hat mir erklärt, was Abseits ist. In einem Interview.
Krass.
Aber er hat mich verarscht. Das habe ich währenddessen aber nicht geschnallt. Ich habe ihn nämlich gefragt, was ist denn jetzt Abseits? Ich verstehe das nicht. Und er guckte mich an, so mit seiner bayerischen, herabwürdigenden Art und Weise und sagte, Abseits ist, wenn der Schiri pfeift und irgendjemand irgendeine Fahne hisst.
Ja.
Und ich habe gedacht, okay, das ist die richtige Antwort und bin halt zurückgegangen in die Redaktion und dann haben sich erstmal die Jungs alle totgelacht.
Das ist zumindest keine falsche Antwort, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Das ist also mein kleines Trauma.
Ich würde Ihnen an dieser Stelle auch ein Stück weit Frauenfeindlichkeit, also er war an dem Punkt ein bisschen misogyn, würde ich vielleicht behaupten.
Ach nee, hatte ich nicht den Eindruck, denn er hat mich schon ganz genau abgecheckt und angeguckt und er wusste auf jeden Fall, dass ich eine Frau bin. Das glaube ich, aber er hat ja schon geschnallt und dachte sich vielleicht, ja gut, ich bringe dem kleinen Mädchen was bei. Aber es hat nicht so viel geholfen, denn jetzt stecke ich in der nächsten peinlichen Fußballsituation mit euch beiden.
Ach, alles gut.
Ach, alles gut.
So, okay, es wird Zeit für die Rough Questions.
Oh ja.
Alright, let's go.
Seid ihr bereit?
Ja.
Und ihr da draußen wisst ja, die Rough Questions, die sollt ihr euch selbst beantworten. Stellt sie anderen Leuten. In der Regel kommen sehr gute Gespräche dabei rum. Und heute ja eben eine Sonderedition mit diesen zwei wunderschönen Menschen. Sascha, du bist auch schön.
Ach so, ich habe dich gerade gefragt, wo ist der zweite
Gast? Ja, ich auch, aber ich wollte deine Gefühle nicht verletzen.
Danke für das Kompliment. Wir sollten aber vielleicht diesmal, weil wir bei unserem letzten Gast das Problem hatten, dass wir gar nicht wussten, wer soll denn jetzt als erstes beantworten. Ich würde sagen, dass Majid immer zuerst die Antwort
gibt. Okay, finde ich gut. Okay. Majid, das kann sein, dass dir die Fragen
so spannend gerade.
Dass dir die Fragen komisch vorkommen. Okay, Majid.
Hören wir mal rein, ne?
Wie denkst du, also darauf, ich will auf eine bestimmte Sache hinaus. Ich habe letztens realisiert, dass nicht alle Menschen dieselben Gedankengänge haben. Also ich zum Beispiel schimpfe mit mir selbst, wenn ich denke. Ich habe ganz, ganz viele Flashbacks in meinem Alltag. Also so, ich habe ganz viele Erinnerungen aus meiner frühen Kindheit, die mich wirklich regelmäßig auch begleiten. Oder zum Beispiel also es gibt auch Menschen, habe ich gelesen, als ich mir diese Frage stellte, die über sich in der dritten Person denken. Habt ihr Denkmuster?
Du meinst, wie du im Kopf mit dir selbst sprichst.
Genau, ja, ob du überhaupt selbst sprichst mit dir in deinen Gedanken. Also die Frage ist, wie ist dein Denkprozess? So ganz normal. Kannst du mal 30 Sekunden an nichts denken?
Nein.
So, du bist gar nicht der Erste, der beantwortet.
Ich kann's.
Echt?
Ja?
Also wenn ich tanze, auf jeden Fall.
Krass.
Ach, krass.
Ist das für dich fast schon was Meditatives?
Auf jeden Fall. Tanzen ist auf jeden Fall sehr spirituell. So, ich bin voll auf Trance und deswegen, wenn ich im Flow bin, dann passiert es. Wenn ich jetzt mit dir ganze Zeit so rede, denke ich manchmal, ich denke gar nicht mehr, sondern ich kann ja gar nicht denken, dass ich nicht denke, sondern ich tue es einfach nicht mehr, ich rede einfach.
Du bist nicht der Erste, der mir sagt, ich rede so viel mit dir, dass ich hier gar nicht mehr zum Denken komme.
Weißt du? Also, ich glaube, dass ich sehr viel versuche irgendwie vorauszudenken. Irgendwie.
Clever.
Sehr viel schon irgendwie mir vorstelle. Mhm. Ich stelle mir sehr viele Situationen vor, die ich machen will oder wie die ausgehen würden. Manchmal auch scheiße. Mhm. Manchmal gehen die auch scheiße aus, damit die gut ausgehen.
Ah.
Aber manchmal denke ich auch richtig gut, so, das wird klappen, das wird so sein, so wird es ausgehen und dann geht es auch so aus. Also, ich habe mir so ein Muster irgendwie eingebrannt, nachdem ich angefangen habe, meine Ziele zu verfolgen.
Es ist, als ob du deine Gedanken choreografierst.
Genau, ich versuche die festzusetzen.
Ja.
Ich versuche meine Gedanken festzusetzen, manifestieren. Ich versuche die immer vor mir zu sehen. So habe ich auch meinen ersten Titel wohl, meinen ersten Weltmeistertitel, weil ich mir immer vorgestellt habe, wie das aussehen wird, wenn ich die Trophäe in der Hand habe.
Weißt du, dass ich gerade Gänsehaut habe, weil ich vor einigen Wochen ein Instagram-Video gesehen habe, wo es darum geht, seine Ziele zu nicht visualisieren, zu manifestieren, ja. Genau. Und jetzt erzählst du das gerade alles und ich denke mir, boah, krass, das ist genau dieses System eigentlich.
Das ist das System, du musst es immer vor dir sehen, du musst es immer sehen, wie wird es ausgehen. So. Und ich weiß auch, wenn ich irgendwann mal, wenn es zu dieser Situation kommt und ich zweifle an mir, dann wird es nicht klappen. Aber wenn ich, super Beispiel jetzt, bestes Beispiel, ganz früh, vor kurzem war ich in Amsterdam auf einem Tanzbattle und ich wusste, ich werde an dem Tag diesen bestimmten Tänzer battlen. Mhm. Ich wusste es. Und der hat so einen Charakter, so dass er im Battle sich eine Sonnenbrille anzieht. Mhm. Ich habe 3 Wochen vorher eine Sonnenbrille gekauft, die extra so aussieht wie seine. Weil ich wusste, ich werde gegen den tanzen und es ist doch passiert.
Krass.
Ich habe gegen ihn getanzt. Ich wusste, es ist so ausgegangen, dass ich ihn ausgewählt habe und gegen ihn getanzt habe.
Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber genau das, was du machst, so dein Mindset, das sagen ja auch Psychologen, um irgendwie, dass aus Stress nicht Hektik wird, weil du sollst so das Worst-Case-Szenario durchgehen und dann merkst du selbst, so schlimm ist es gar nicht und außerdem, ich bin es ja jetzt schon durchgegangen, sprich, es kann mich nichts mehr überraschen, zumindest nichts Negatives.
Und das mache ich immer, das mache ich jedes Mal, aber du gehst im Stress nicht, also du bist im Stress, das ist immer noch Stress, also du stellst dir den Stress vor, indem du dir das vorstellst, empfindest du ein bisschen Stress, aber nicht so krass, wie als würde es jetzt vor Ort passieren. So, noch ein besseres Beispiel. Ich hatte meine Veranstaltung letztes Wochenende und natürlich gibt es dann so Worst-Case-Szenarios wie, keine Ahnung, es kommt keiner, Polizei kommt, stoppt alles.
Oh nein.
Leute beschweren sich, Musik ist zu laut, bla 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 bla. Und ich bin das immer durchgegangen, immer wieder durchgegangen, was passiert, immer, immer wieder. Am Ende ist nichts passiert. So.
Weißt du, was ich gerade realisiere? War das jetzt, nachdem ich dir so zugehört habe? Ich bin ein chaotischer Mensch, ne? Und ich realisiere gerade, dass mein Denken auch sehr chaotisch ist. Weil all das, was du gerade gesagt hast, das tue ich gewissermaßen auch, aber nicht mit einem Konzept. Also ich stelle mir kein Worst-Case-Szenario und überlege mir dann schon mögliche Lösungsansätze, sondern ich denke möglicherweise an ein Worst-Case-Szenario. Also oh mein Gott, was soll da passieren? Und dann verschwimmt es und ich denke mir, oh mein Gott, hoffentlich passiert das nicht. Und dann versuche ich schon irgendwie den nächsten Gedanken zu nehmen, um mich von diesem Problem abzulenken. Und wow, ich brauche einen Psychologen.
Also es ist das, über was wir gerade reden, ist Inception. Der Film Inception. Ja. Wir choreografieren unsere Gedanken, unsere Träume. deswegen ist das für mich auch einer meiner besten, die besten Filme, die ich jemals geguckt habe.
Ja, absolut. Ah, das ist ja definitiv, ja.
So, und das ist auch möglich. Es ist möglich, ob es im Schlaf ist oder was auch immer, in dich hineinzugehen und das zu choreografieren und so aussehen zu lassen, wie du es willst, dass du sogar deine Träume fast selber entscheiden kannst.
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, es gibt Situationen, jetzt behaupte ich einfach mal, diese Frage war möglicherweise auch an mich gerichtet.
ein bisschen.
Wo ich Dinge zerdenke, wo ich ja. zu viel nachdenke. Ja. Weil es gibt auch einfach Situationen, zum Beispiel, wenn du Menschen kennenlernst, wenn du als Heteroman eine Frau kennenlernst, wo du einfach zu viel denkst.
Ja.
Mhm. Der einzige Gedanke, der dir eigentlich durch den Kopf gehen sollte, ist, sei du selbst.
Ja.
Und stattdessen ist so, oh, was passiert dann? Was passiert dann? Was könnte dann passieren? Oh mein Gott, was ist, wenn meine Hose ein Loch hat? Und das sind so Milliarden Gedanken.
Mhm.
Aber das war mal schlimmer, würde ich mal behaupten.
Wisst ihr, ich weiß gar nicht, Sascha, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Es gibt ein Phänomen, das ich unheimlich spannend finde. Das hat mich aber auch sehr gegruselt. Es gibt Aphantasisten. Hast du schon mal davon gehört?
Nee.
Wenn ich dir jetzt sagen würde, mach doch nochmal deine Augen zu und stell dir dein Wohnzimmer vor. Du wüsstest ganz genau, ach, da steht die, also du hast es praktisch vor Augen, ja? Dein inneres Auge sieht den Raum.
Mhm.
Aphantasisten können das nicht. Das heißt, sie haben kein inneres Auge sozusagen. Das heißt, deswegen das Denken. Sie sind nicht in der Lage, Gedanken oder Vorstellungen visuell vor ihr eigenes geschlossenes Auge zu setzen. Bonnie Strange zum Beispiel, sie ist eine Aphantasistin und sie hat irgendwann durch Zufall davon erfahren, dass der Durchschnitt, also dass wir anderen, wenn wir denken oder die Augen schließen oder uns Dinge vorstellen, dass wir diese Bilder sehen, dass wir den Baum sehen können. Wenn ich jetzt sage, Sascha, stell dir die Straße vor, die du vorhin lang gefahren bist. Du kannst dir diese Straße höchstwahrscheinlich ja. vorstellen.
Ja.
Aphantasisten können das nicht. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ist das traurig. Voll. Das ist das Traurigste, was ich jemals gehört habe. Und dann habe ich mal gegoogelt, was es für Vorteile gibt. Und das fand ich sehr spannend. Diese Menschen, die Aphantasisten sind, sind statistisch betrachtet viel, viel, viel weniger von Depressionen betroffen, können viel, viel härtere Arbeit besser ertragen. Also ich sage jetzt mal, du könntest ein wunderbarer Polizist werden, der irgendwie Mordfälle aufdeckt. Warum? Die Leute gehen nach Hause und sind ja nicht in der Lage, diese Bilder abzurufen, die sie gesehen haben. Aphantasisten sind auch überdurchschnittlich wenig von Traumata betroffen. Und da zeigt sich ja auch, oder da siehst du, dass ganz viele Ängste scheinbar oder viele Probleme, die wir haben, dadurch entstehen, dass wir Dinge zerdenken, dass wir ja. sie immer wieder abrufen, dass ja. wir immer wieder das hochholen. Und als ich klein war und noch in Syrien gelebt hat mein Vater einen großen Laden gehabt, so wie so ein Saal, wie so ein großes Restaurant. Das ist abgefackelt und ich vergesse nicht, wie das aussah, dieses gigantische Feuer. Krass. Das hat mich nicht nachhaltig geprägt, aber ich denke mir dann oft so, boah, das macht schon was mit dir, wenn ja. du auch nicht, ich habe ja auch erzählt, ne, dass ich ganz viele Flashbacks habe, positiv wie auch negativ. Und manchmal kommt mir das schon anstrengend vor. Deswegen kann es auch Vorteile haben, ein Aphantasist zu sein.
Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Diese Flashbacks können sehr anstrengend sein.
Ja, hast du
ja,
auch?
Ja, auf jeden Fall.
Wovon?
Positiv, negativ. Aus sehr vielen Sachen, die so passiert sind, die man so mitgenommen hat, so in der Kindheit, in der Jugend. So.
Ja.
Und das nimmt man immer wieder mit und sieht das vor sich und versucht das immer. Manchmal ist es anstrengend für mich, diesen Gedanken loszulösen gerade.
Total.
Das ist hart. Keine Ahnung, es kann jetzt, sagen wir mal,
ein peinlicher Moment aus der dritten
Kleine. Ja, es kann auch, es ist sehr viel privat auch,
ja.
Aber sagen wir ein Beispiel einfach so. Ich bin jetzt in der Schule und ich fange an nur zu stottern und komme nicht klar und kann einfach das, was ich sagen will, nicht irgendwie vor mir geben.
Ja.
Und dieser Gedanke, der im Kopf ist, immer dieses Bild zu sehen, ah fuck, und dann will man eigentlich davon lösen, auch wenn es gar nicht so schlimm war, aber man will sich davon lösen, aber der Kopf lässt es nicht zu.
Ja.
Der Kopf lässt es immer wieder zurückkommen.
Ich kann das gar
nicht.
Versucht
mal an was anderes zu denken, aber das kommt wieder.
Ja.
Dann denk mal wieder an was anderes, dann kommt es wieder. Und das ist so anstrengend.
Voll.
So, und man vertieft sich immer mehr in die Gedanken und deswegen bleiben diese Gedanken auch da.
Ja.
Man muss da, glaube ich, ich denke, man sollte in so Situationen einfach es auf sich zukommen lassen und es zulassen, damit es wieder aufhört.
Ja.
Wenn man sich aber zerdenkt, so wenn man jetzt versucht, das Ganze irgendwie zu zerdenken oder einen anderen Gedanken Stoß da reinzuholen und dann wird es einfach zu viel.
Ja, ja, ja. Du bist sehr mutig, weil es braucht sehr viel Mut, das nicht nur zu erzählen, sondern sich ja auch selber immer bewusst zu machen. Ne? Ja. Also ich bin zum Beispiel auch so, ne, wenn wir quatschen, Sascha, dann höre ich mich, höchstwahrscheinlich bilde ich mir jetzt ein, immer so sehr reflektiert und tough an und so. Aber ich habe mit genau diesen Sachen voll krass zu kämpfen, ne? Ja. Weil mir fällt es sehr schwer, Gedanken loszulassen. Ich kannte mal jemanden, der sagte, boah, Raff, du musst das einfach, wie hat er das gesagt?
Über Bord werfen?
Nee, über Schatten. Ich krieg leider den Wortlaut nicht mehr hin, aber er wollte darauf hinaus, dass man Gedanken einfach wegschieben kann. Man kann es ignorieren. Ich kann das gar nicht. Mich verfolgt das richtig.
Ich auch.
Ja. Gibt es so einen Gedanken oder so eine Situation, die vielleicht wirklich in der frühen Kindheit passiert ist oder vielleicht auch ein bisschen später, die euch aber immer und immer wieder kommt, mit der ihr immer wieder konfrontiert werdet?
Ja, aber würde ich nicht gern drüber sprechen, aber ja, auf jeden Fall.
Also etwas Traumatisches, etwas Trauriges.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Mhm. Bei dir, Sascha?
Es sind vor allem Spaziergänge mit meinen Großeltern.
Mhm.
Aber die habe ich immer im Positiven im Kopf irgendwie.
Ja.
Und auch immer, ich habe von meiner Oma immer so ein Kirschlolli bekommen, mit so einem grünen Stab dran. Und die erinnern mich nicht nur krass an meine Kindheit, so Grundschulzeit, also wirklich Kindheit,
ja,
sondern halt auch an meine Oma, weil die mir die, ich glaube, tatsächlich nur ein, zwei Mal gegeben hat, aber mir kommt es heute so vor, als hätte sie mir die immer gegeben, aber das stimmt so gar nicht. Ja. Das ist krass, ja.
Bei mir sind das auch oft Gedanken so von so Misserfolgen, die man hat, ne? Und die Wut, und dann denke ich oftmals auch so zurück und ärgere mich dann einfach in dem Moment und denke mir, boah, warum hast du nicht das oder jenes gesagt? Weil im Nachgang ist man immer schlagfertig, klar, ja, ne? Logisch. Und das ist oft die Wut über mich selbst dann in dem Moment, die mich überkommt, ne? Das ist ja auch dieses Schimpfen mit sich selbst. Ich weiß gar nicht, ob das Leute so machen, aber ich gehe so durch die Straßen oder mach irgendwas und dann fällt mir ein, dass ich dies oder jenes vergessen habe. Und dann denke ich mir, boah, warum bist du eigentlich so blöd, ja? Ich denke mir, wer redet denn schon mit sich selbst so hart? Aber ja, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe es jetzt einfach hingenommen, dass es so ist.
Das habe ich gar nicht. Weil ich denke mir immer, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, ich kann es ja nicht ändern, das ist ja schon passiert.
Ja.
So, es ist keine Zeitmaschine erfunden. Also es verschwendete Energie, mich jetzt darüber aufzuregen.
Ja, ja.
Außer Enttäuschung vielleicht, die gibt es manchmal. Ja.
Ich habe auch mal vor einiger Zeit einen Artikel über Selbstgespräche, also warum Menschen mit sich selber reden. Das ist ein Anzeichen von Einsamkeit. Das fand ich sehr, sehr traurig. Also Menschen, die mit sich selber sprechen, ich weiß nicht, vielleicht passiert euch das, dass ihr so jemanden beobachtet beim Einkaufen oder so, der mit sich selber redet. Seitdem ich das gelesen habe, denke ich mir, oh mein Gott, wie traurig, dieser Mensch ist vielleicht einfach einsam. Ja. Aber ich finde es spannend, darüber nachzudenken, wie man eigentlich denkt. Das hat mir auf jeden Fall jetzt sehr vieles erklärt. Okay, seid ihr bereit für die nächste Rough Question?
Yes.
Die ist extra für dich, Majid. Aber die müssen wir natürlich auch beantworten. Wer ist der beste und wer ist der überbewerteste Tänzer dieser Welt?
Also es gibt keinen.
Es heißt nicht umsonst Rough Question.
Also es gibt auf jeden Fall keinen besten Tänzer. Denn Tanzen ist ein Momentum, ist ein Moment, eine Situation. Ich kann jetzt der Beste sein, in 2 Minuten kann ich der Schlechteste sein.
Mhm.
So, überbewertetester Tänzer, gibt es ganz, ganz viel aus Amerika. Ganz, ganz viel aus Amerika.
Was ist hier mit diesem Lambi? Hat der jemals getanzt? Weil wenn ja, dann finde ich, ist der überbewertet.
Oh, stimmt.
Wer?
Dieser hier, wie heißt der? Lambi?
Let's Dance.
Dieser Juror, dieser Arrogante.
Ganz ehrlich, habe ich mir noch nie angeguckt.
Ja, hast du auch nicht nötig, sage ich dir.
Das hast du auch nichts verpasst, sage ich dir.
Wobei, das ist schon eine Show, die krasse, krasse Einschaltquoten hat. Aber es hat überhaupt, also ich glaube persönlich, es ist nicht so wie das amerikanische Pendant sozusagen. Ja. Wo ich zum Beispiel Nicole Scherzinger, kann ich mich noch erinnern, als sie damals dabei war. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Mhm. Die hat da, ein Flamingo war das, glaube ich. Doch, Flamingo? Heißt das so, dieser Flamenco?
Flamenco, ja.
Flamenco, nicht Flamingo.
Flamenco ist ja das Tier.
Ist das Tier?
Ja, aber ich weiß noch, dass dieses Video, das es von ihr gibt, wo sie es getanzt hat, das hat Millionen Klicks auf YouTube und du denkst dir, wow, Vibe, warum hast du das nicht schon viel eher getan? Die wäre damit total erfolgreich gewesen. Aber Lambi ist dieser Juror, der total gemein ist und fies.
Also, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Für mich, wie gesagt, Tanzen ist eine Sache, die hängt vom Moment ab, ist abhängig vom Momentum.
Okay. Gefühl, okay, deswegen. Du musst nicht sagen, wer der Beste ist, aber wer ist deiner Meinung nach der überbewerteste?
Also mir fällt direkt ein Name. Was heißt überbewertet? Also ich will jetzt.
Er muss ja nicht schlecht sein.
ich will keinen haten oder so, aber es gibt einen Choreografen in Amerika, der nennt sich Matt Stefanina. Der,
wie heißt der?
Matt Stefanina.
Er hat auf jeden Fall einen geilen Namen.
Ja, aber der ist überbewertet, was so seine Videos und sein Hype angeht. So. Was der so da tanzt, könnte jeder Zweite machen. So.
Halten wir fest, das Geilste ist sein Name, offensichtlich.
Scheinbar.
Ja, ja, aber ich will jetzt nicht über Leute haten oder so.
Nein.
Sein Ding machen, jeder soll in seiner Sache erfolgreich und so sein, aber...
Ich verstehe oder habe nie verstanden, warum Michael Jackson so hart fürs Tanzen gefeiert wurde. Weil für mich,
das kannst du jetzt nicht sagen.
Ja doch, weißt du warum? Weil für mich war das mehr so... Das war fast schon, das war ja fast schon eine Sportart irgendwie und wenig, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe immer so den Eindruck gehabt, okay, der hat den Moonwalk drauf gehabt und deswegen war er jetzt der beste Tänzer der Welt.
Was?
Also Michael war auf jeden Fall, Michael, ich hoffe, keiner hätte mich dafür, aber Michael war jetzt nicht der beste Tänzer, aber sein Coach hinter dem, keiner kennt den, Popping Taco, das ist ein heftiger Tänzer. So, der hat ihm auch den Moonwalk beigebracht. Michael hat den Moonwalk nicht erfunden.
Ach, war er das gar nicht? Oh mein Gott, dann habe ich ja absolut recht.
Moonwalk hat er nicht.
Krass, ich dachte immer, er hätte ihn erfunden.
Alles, was Michael gemacht hat, wurde ihm beigebracht. So, er hat den, was Michael aber so außergewöhnlich macht, ist die Art und Weise, wie er es gemacht hat. So, seine Energie, seine Ausstrahlung, sein Timing, plus seine Ausführung, plus die Stimme. Jetzt mal die Stimme überkrass, aber wie er auf der Bühne steht. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit Michael, wo war das nochmal? Ich glaube, das war sogar bei mir in der Veranstaltung. Genau, ich saß bei mir bei der Veranstaltung, hatte ein Q&A mit den Leuten und da haben wir darüber gesprochen. Michael konnte auf einer Bühne stehen, nichts machen und 30.000 Menschen vibraten.
Ja.
So. Und das ist das, was Leute ausmacht. Ja. Nicht nur, dass du krasse Moves drauf hast. Es geht um deine Aura, es geht darum, was du von dir gibst. Auch wenn du nichts von dir gerade an Bewegung gibst.
Ja.
So. Deswegen ist Michael einer der heftigsten überhaupt, weil er das konnte. Er konnte auf der Bühne nur einen Point machen und dieser Point hat so viel von sich gegeben, hat so viele Menschen berührt.
Ja. Es gibt komischerweise auch Bewegungen, die so, da weißt du, okay, das ist so eine Michael Jackson-Bewegung, wie zum Beispiel, wenn er so dieser Hut-Kick, ja, so nenne ich das immer. Ja. Das ist so eine typische Michael Jackson-Bewegung. Und warum ist die typisch Michael Jackson? Einfach weil es ist, als ob er, weiß ich nicht, vorher in so ein Stromkabel angefasst hätte. Er wirkt so, oder wirkte, muss man ja sagen, in allem unheimlich so elektrisiert, so wie angespannt, aber im Positiven.
Ist auf jeden Fall, ja.
Aber auch ansteckend, finde ich.
Wie gesagt, ich finde, vielleicht war er ein bisschen überbewertet, aber ich habe ja auch keine Ahnung.
Wir verlieren hier gerade Zuhörerinnen und Zuhörer.
Hört nicht zu, Leute, wir haben nicht so überbewertet. Michael überbewertet? Nein, das stimmt nicht.
Sascha, Michael ist Boss.
Sascha, wer ist denn deiner Meinung nach der wohl überbewerteste Tänzer?
Ich? Nein, ich hab ja von, also...
Haben dich deine Eltern gezwungen, in so eine Tanzschule zu gehen und so Standardtanz zu lernen? Nein.
Aber ich bin ja im Schützenverein und wenn du König bist, musst du tanzen.
Haben wir gerade darüber gesprochen, dass uns die Leute jetzt nicht mehr zuhören werden?
Nein, jetzt wird es nämlich erst spannend, weil du wirst dann irgendwann dazu gezwungen zu tanzen, ob du kannst oder nicht. Und da habe ich alles mit einem breiten Lächeln überspielt.
Glaubst du eigentlich, dass die ganzen Großväter, die hier so rumlaufen, es damals deutlich leichter hatten, Weiber rumzukriegen, weil sie einfach so Standardtänze drauf hatten?
Tanzen konnten, ne? Ja. Und da kommen wir schon zu meinem besten Tänzer, nämlich mein Vater. Auf jedem Geburtstag, alle wollen mit meinem Vater tanzen. Das ist natürlich jetzt kein Hip-Hop-Tanz mehr, sondern dieses Paar-Tanz und so. Mein Vater ist krass. Alle, meine Schwester, meine Mutter, alle Verwandte, alle wollen so mit meinem Vater tanzen.
Das weil er das gerne macht auch.
Weil er es kann.
Weil das, ja gut, aber er kann es ja, ich glaube, du kannst es nicht einfach nur so, du musst schon Gefallen daran finden.
Auf jeden Fall. Du kannst es nicht nur können, weil du es kannst, sondern weil du es magst.
Das ist nicht so wie hier irgendwie Autofahren oder so. Ja, es nervt mich auch, Auto zu fahren, aber ich kann es halt. Aber ich glaube, tanzen, das kannst du nicht drauf haben. Da musst du drauf Bock haben und dann kannst du es eventuell.
Ja,
krass.
Wer ist denn für dich der überbewerteste Tänzer und der
Hat sie doch schon gesagt.
Habe ich doch schon gesagt, Sascha.
Du hast ja sag's nicht nochmal. Sag's nicht nochmal.
Sag's nicht nochmal.
Du hast gesagt, überbewertet Michael Jackson, ne?
Ja, genau. Achso, der Beste. Maschet natürlich.
Ah, danke schön.
Doch, nein, also.
Ich behaupte einfach mal, Maschet kann besser tanzen als mein Vater. Also.
Wobei ich tatsächlich sehr, sehr gerne mit deinem Vater tanzen würde, ehrlich gesagt.
Das kriegen wir bestimmt noch.
Ich hoffe. Ja. Aber das, und das habe ich dem Maschet ja gerade eben auch schon gesagt, was mich so geflasht hat, auch als ich so ganz viele Clips von dir gesehen habe. Mir ist da erst bewusst geworden, wie viel Tanzen eigentlich mit dem Gesicht zu tun hat. Also, ob Bewegungen jetzt krass sind oder nicht, das kann ich auch gar nicht bewerten. Ich kann nur sagen, wenn ich irgendwie etwas berührend fand oder schön fand oder ich irgendwie meinen Blick nicht abwenden konnte, das habe ich oft zum Beispiel, das ist jetzt kein Tanzen, das ist Eiskunstlauf, ja, okay, ich weiß, kein Tanzen, aber dieses Schweben, weißt du, das fand ich zum Beispiel sehr schön. Und bei dir habe ich das Gefühl, läuft alles auch im Gesicht ab. Es ist, das war mir vorher gar nicht so klar, dass das auch wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also ist das A und O, das bring dir die auch in Tanzschulen bei, aber das kannst du nicht, das kannst du keinem nun beibringen. Das ist Expression, das ist Ausdruck. Wenn ein Mensch was ausdrücken will, dann kommt es auch so raus.
Kannst du Clowning?
Clowning ist eine Sache, die gibt es fast gar nicht mehr so.
Nein, weil da findet ja ganz viel im Gesicht statt. Wirklich dieses Ding gegenüber auch lächerlich machen, ein Stück weit.
Ja, und so. Aber das gibt es in jeder Tanzart, das kannst du in jeder Tanzart finden. Ja. Was daraus später entstanden wurde, was heißt entstanden, aber was irgendwie auch irgendwie verknüpft wird, damit ist Crumping.
Ja.
Also ja, genau. Krass. Aber, Clowning. Geil, dass du Clowning kennst.
Aber ich weiß, was ist das?
Tommy der Clown. Tommy der Clown hat Clowning erfunden. Da clownt man echt rum. So. Da gibt's Moves, da ist viel Energy drin. Mhm. Und dann da äppst du anderen nach und. Aber es geht mehr eigentlich darum, was für Outfits du trägst. Mhm. So, viele hatten Clown-Kostüme an, bunte Sachen. Und,
beängstigend.
Ja, könnte vielleicht, aber das war jetzt nicht sehr, sehr aggressiv oder so, es war sehr happy. Ganz krasse Definition zur Clowning kenne ich jetzt auch nicht, aber es war mehr so diese Energie.
Ja, ja.
Es war nicht viel ernst zu nehmen, es ist mehr so, ich mache mich lustig über dich, ich mache mich lustig über mich selber.
Ja,
so.
Ja, oder dieser neuseeländische
Hacker.
Ja, da findet ganz viel im Gesicht statt. Das ist ganz krass.
Das ist aber
krass.
Auch sehr emotional, finde ich. Ne?
Ja. Das machen sie auch zur Beerdigung und so. Ne? Ja. Das
genau.
Ist schon krass.
Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, wer der wohl beste Tänzer ist, aber was ich immer sehr beeindruckend finde, ist, also jetzt abgesehen von Marge natürlich, wenn Beyoncé performt auf der Bühne und ich habe den Eindruck, sie trifft da jeden Song und hat voll die Kraft, aber hat trotzdem noch irgendwie die Konzentration, gleichzeitig richtig krasse Bewegungen irgendwie hinzukriegen und zu performen und zu tanzen. Ich frage mich immer, woher hat die so viel Luft? Also ich kriege ja schon im Stehen und mit 6 Stunden Übung keinen geraden Ton hin. Aber wie mach? Also das frage ich mich echt.
Da gibt es so viele Coaches, die nur sowas trainieren mit denen. Deren Atem, alles. Aber da gibt es echt vieles, was dahinter ist. So, ich glaube, das ist schon sehr, sehr professionell und man sieht ja auch, je länger die das machen, desto mehr können die das.
Ja.
Ich glaube, da ist es, wie ich es gerade auch gesagt habe, da ist die Erfahrung sehr wichtig.
Was ich sehr cool fand, ich habe mal eine Doku gesehen, ich weiß gar nicht mehr, also jetzt über oder mit Beyoncé und da hat man gesehen, wie es so hinter den Kulissen abging und sie hatte sich YouTube-Videos angeguckt von jungen Leuten, die einfach tanzen und hat versucht, bestimmte Bewegungen, also eigentlich hat sie so einen bunten Salat an YouTube-Videos gehabt und sie hat dann versucht, irgendwie zu gucken, ja, wie bewegen die sich und ist dann auf 2 Jungs gestoßen, die kamen, ich weiß nicht aus welchem Land, aber auf jeden Fall aus Afrika und hat sie sich dann angeguckt und die hat die beiden dann irgendwie auch nach Europa geholt, weil sie so eine bestimmte, ich glaube das war zu Who Run the World oder Girls Run the World, genau, exakt. Ja. Und da hat sie so eine bestimmte Bewegung irgendwie bei den Jungs gesehen und hat das total gefeiert und hat die einfach dahin eingeladen, also wahrscheinlich in die USA oder wo auch immer die da war. Und dann sollten die Jungs ihr das halt so zeigen.
Das ist ein südafrikanischer Tanz.
Okay.
Genau. Nennt sich Pansula.
Dass du das einfach so aus dem Stegreif weißt. Oh,
das sind Pansula-Tänzer, die kennt man auch aus der Szene, die machen auch Battles mit. Mhm. Ich glaube, die Jungs sogar, die da mitgemacht haben, habe ich mal auch in Tschechien auf dem Battle kennengelernt.
Ach krass.
Aber ja, das hat Beyoncé eine Zeit lang sehr gut gemacht, so. Mhm. Weil ich wollte dir gerade ins Wort fallen, weil es ist nicht cool, wenn Künstler einfach Leuten die Videos abgucken und das nachmachen.
Ja,
wenn du das machen willst, dann holst du die Leute dazu und die sollen dir das beibringen.
Ja, ja.
So, dann ehrst du die auch und weißt die auch zu schätzen.
Ja.
So, weil das sind genauso Künstler wie du.
Absolut, Copyright.
Genau, so. Und deswegen fand ich das super. Bei Beyoncé haben ja so viele Tänzer schon mitgemacht, die man kennt, ganz groß angesehen sind die Le Twins, die aus Frankreich.
Ja, diese zwei,
Das sind Jungs, die ich auch kenne und ich habe mir eine Show mal angeguckt in der Lanxess Arena in Köln. Das ist einfach krass, was die denen für eine Bühne bietet. Beyoncé gibt den Tänzern nicht nur eine Background-Bühne, sondern die gibt denen auch die Bühne für sich allein.
Eine Tänzerin hat sogar einen Heiratsantrag auf der Bühne bekommen.
Krass.
Von ihrem Freund. Also sie ist irgendwie Choreografin von Beyoncé gewesen. Ja. Und dann hat man halt, ich habe mir die Videos angeguckt, das war echt ganz süß. Und dann hat Beyoncé ihren Freund auf die Bühne geholt und dann durfte er praktisch mitten in der Show seiner Freundin da den Heiratsantrag machen. Da dachte ich mir, ach, Beyoncé ist aber
ganz cool.
Ja, ist nett von ihr.
Ist cool.
Ja, vielleicht bewerbe ich mich als Tänzerin bei ihr. Sie scheint ja, warum ihr lacht, weiß ich nicht, aber worauf ich hinaus will ist, sie scheint eine gute Chefin zu sein.
Auf jeden Fall.
So, nächste rough question.
Die letzte.
Die letzte, also meine. Die Frage habe ich, habe mich uns inspirieren lassen von Goethe, er hat die Frage auch schon mal gestellt. Wann hast du zuletzt deinen Diem gekapt? Maschid guckt nach dem Motto, was hat die denn gesoffen?
Diem?
Also, Carpe Diem kennst du, ne?
Ja.
So, und jemand sehr, sehr intelligentes, ein deutscher Goethe. Dichter und Denker, hat letztens die Frage gestellt, wann hast du zuletzt deinen Diem gekapt, also den Tag genutzt? Von Carpe Diem. Ich habe gehofft, das wäre lustig, aber scheinbar ist es überhaupt nicht lustig.
Aber ich kenne das von Tommy Schmidt.
Ja, natürlich kennst du das von Tommy Schmidt, nicht von Goethe. Meinst du, Goethe setzt sich in einen Podcast?
Wir reden hier gerade davon, wie wir Sachen von Künstlern nicht klauen und du machst genau das.
Orhan, guckst du uns gerade live zu oder machst du deine Hausaufgaben?
Also wann hast du letztes Mal den Tag richtig ausgenutzt? Ja. Und wie?
Also ich versuch's eigentlich jeden Tag. Irgendwie,
hast du
wie nutzt man den Tag richtig aus?
Ja, so, dass du,
das ist die Frage jetzt.
Also du kannst
was,
natürlich.
Wie wäre es für deine Definition, einen Tag auszunutzen?
Früh aufstehen.
Mach ich jeden Tag.
Boah, bist du im 6 Uhr Club?
Nein.
Ah, okay.
8. Auch gut. Ist okay für einen Tänzer.
Für mich ist ein Tag, der gut ausgenutzt wurde, ein Tag, an dem ich mindestens 2 Weißweinschorlen getrunken habe und einfach einen guten, glücklichen Tag hatte. Das ist für mich schon, nutze den Tag.
Okay, ich glaube, nutze den Tag wäre für mich so, wenn ich irgendwas vorhabe oder ich habe mir irgendwas vorgenommen und ich das irgendwie erledige bekomme, dann denke ich, ich habe den Tag genutzt. Ja. Wenn ich auch noch neben dem Ganzen, was ich erledigen wollte, auch noch irgendwie zum Tanzen komme und irgendwie trainieren kann oder ins Fitnessstudio kann und auch noch, ich bin ja als Tänzer auch so Selbstständiger, da muss ich auch noch meine Papiere machen. Wenn ich das alles hinkriege, dann weiß ich, ich habe den Tag genutzt. Dann bin ich happy, dann bin ich so, ja Mann, ich habe es geschafft. Ich habe nichts verschoben, ich habe nichts noch auf den nächsten Tag verschoben. Ich habe trotzdem alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Ich glaube, dann denke ich mir, habe ich den Tag genutzt.
Das ist eine sehr erwachsene und sehr deutsche Antwort. Herzlichen Dank dafür, Sascha Fassbender.
Ich habe die letzten Tage vor allem genutzt, weil ich neben dem Umzug auch diverse Behördengänge gemacht habe. Das hat mich nicht glücklich gemacht, aber abends kommst du nach Hause mit, boah, ich war heute beim Jugendamt, ich war beim Wahlamt, ich war beim Bürgeramt und ich habe mein Auto umgemeldet und ich habe noch was Anständiges zwischendurch gegessen und habe nicht irgendwie was auf dem Weg mir geholt und habe trotzdem oft gelacht. Und dann sitzt du so zu Hause und denkst, boah, irgendwie trotzdem ein geiler Tag. Du hast eigentlich nur Scheiße gemacht, aber trotzdem geiler Tag. Das ist auch sehr deutsch eigentlich. Es ist noch ein bisschen deutscher.
Ich glaube, ich bräuchte eigentlich nur eine Sache, um abends das Gefühl zu haben, ich habe den Tag richtig krass genutzt. Das ist, wenn ich morgens aufstehen würde und mal Sport machen würde. Ich könnte den Rest des Tages einfach im Bett liegen bleiben, aber das Gefühl, morgens früh Sport gemacht zu haben, ist so, ist wow, du bist krass gesund und fit und wow.
Nee, aber es gibt Lifehack.
Nee, mach ruhig.
Ja, ich wollte das nur bestätigen, das stimmt aber echt. Wenn man weiß, man steht morgens auf, macht Sport. Nach dem Sport ist das so, ich habe den Tag für mich gewonnen, alles geschafft. Obwohl noch alles vor dir liegt, aber du bist so, ja Mann, geil, ich habe es geschafft.
Ja.
Nur weil du früh morgens Sport gemacht hast.
Ja, das ist krass, ne?
Und Lifehack halt, du brauchst keinen Kaffee. Es gibt ja Menschen, die wachen auf und ich brauche erstmal Kaffee. Wenn du Sport machst, du bist wach, du bist da. Du darfst jetzt nicht 2-3 Stunden Sport machen, weil dann bist du im Sack. Aber wenn du wirklich so eine gute Session machst, dann bist du einfach wach, du bist da.
High Tea.
Ja.
Intervall-Intensive Training.
Ihr seid die Experten. Das ist die Folge, in der ich absolut versage.
Nein.
Doch.
Nein.
Aber ich nutze den Moment und sag danke fürs Zuhören und fürs Beantworten der Fragen. Ich habe fertig.
Ich habe auch noch eine ganz kurze.
Ich habe fertig, geil.
Wann bist du das allererste Mal, also das ist jetzt nicht die hauptsächliche Frage, sondern die führt dahin, wann bist du das allererste Mal in deinem Leben mit Hip-Hop in Berührung gekommen? Gibt es da so ein Alter, um das so ein bisschen...
Im Jugendzentrum.
Und du warst da wie alt?
Also richtig Hip-Hop, ne? Nicht nur mit der Musik und das mal zu hören, so richtig mit der Kultur, die ist zusammenkommen. sozial sein, voneinander zu lernen. Also für mich ist Hip-Hop nicht nur die Säulen wie Graffiti, Breaking, DJing, ja, Writing, sondern für mich ist Hip-Hop mehr Each One Teach One.
Ja.
So. Und dieses Each One Teach One habe ich im Jugendzentrum gelernt. Und das war im Alter von, lass mich nicht lügen, 13, 14.
Okay.
So, wie ich auch noch dazu gekommen bin, ist auch lustig. Sozialstunden habe ich gemacht im Jugendzentrum.
Und wie ist es dazu gekommen?
Ach, dumme Sache. So. Ich habe ein gefundenes Fahrrad mitgenommen nach Hause, es war geklaut und dann wurde ich dafür erwischt.
Oh, okay.
So.
Und es war gefunden, ja? Es ist verjährt, also, du kannst ruhig ehrlich sein.
Also es war ein Fahrrad, was draußen lag an der Mülltonne, habe ich mitgenommen.
Ja.
War so schlaps angesprayt, Gold. Ja. Bin zur Schule damit gefahren, am Ende wurde ich von der Schule mitgenommen. Ich wurde sogar mitgenommen.
Wirklich?
Ja.
Ja, aber wenn es doch an einer Mülltonne angelehnt ist, dann ist das doch...
Ja, aber glaubt ja keiner. Es war in der Mülltonne bei mir, hier in Krefeld-Schicksbaum angelehnt. Ich habe es mitgenommen, Gold angesprayt, bin zur Schule damit. Ein, zwei Tage später wurde von der Schule mitgenommen von der Polizei.
Klassischer Montag im Krefelder Hauptbahnhof eigentlich.
Ja, ja, aber ich freue mich, dass es passiert ist, denn dadurch... Ja. Bin ich an die Sozialstunden gekommen, habe im Jugendzentrum meine Sozialstunden gemacht. Was habe ich danach gemacht? Ich bin danach, habe mein Sozialwesen Fachabi gemacht, musste ein Jahr ein Praktikum machen. Was habe ich gemacht? Ich habe es im Jugendzentrum gemacht.
Mega.
Und das war für mich die beste Zeit. Ich habe so viel da gelernt, ich habe so viel Menschenkenntnisse gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Und das ist für mich Hip-Hop, dieses Zusammenkommen, miteinander sprechen, voneinander zu lernen, auch wenn man sich gar nicht kennt, auch wenn man aus zig verschiedenen Kulturen kommt. Dann alle nochmal das gleiche Ziel zu haben, unten in der Disco zu trainieren, besser zu werden, Tag für Tag. Und ich glaube, das ist da, wo ich wirklich Hip-Hop gelebt und auch gespürt habe. Majid, nicht in den Kursen beim Tanzen, sondern da.
Ich frage mich gerade, was, wenn du dieses Fahrrad nie mitgenommen hättest?
Keine Ahnung.
Krass.
Also es ist auch gut, dass passiert ist, denn ich habe auch sehr viele von meinen Freunden dadurch verloren. Mhm. Denn ich bin durch die Sozialstunden habe ich mich ein bisschen von den entfernt, weil ich mir gedacht habe, okay, scheiß drauf, ich brauche das nicht. Im Jugendzentrum habe ich ganz andere Freunde gefunden. Das sind alle Freunde, mit denen ich jetzt mein Leben führe, die mit mir arbeiten, die mit mir alles machen. Wir führen meine Tanzschule damit. Das sind Tanztrainer bei mir in der Tanzschule.
Ja.
Und alles nur, weil ich im Jugendzentrum war.
Das heißt, du hast jetzt rund roundabout 20 Jahre mit Hip-Hop zu tun.
So alt bin ich doch gar nicht, Mann.
Dann habe ich mich gerade.
Also wenn ich jetzt mit 14 Hip-Hop zum ersten Mal wirklich gelebt habe. 14 Jahre.
Okay. Ja, okay.
Also, aber ich will jetzt.
Sascha hat übrigens Mathe studiert.
ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit den Trainern. Ich habe ja in der Tanzschule angefangen zu tanzen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mir nichts vom Hip-Hop beigebracht haben. Ich habe ja später sogar herausgefunden, die Trainer, die ich hatte, sind so krass mit Leuten aus der Hip-Hop-Szene connected und verknüpft, dass sie sogar beste Homies sind und die Hälfte von denen aus New York kommt. So aus der Geburtsstätte von Hip-Hop und dann habe ich das erst später herausgefunden, aber so das Gelebte habe ich wirklich erst im Jugendzentrum.
Okay, das heißt, du lebst Hip-Hop, du spürst Hip-Hop, durch deine Venen läuft Hip-Hop. Was sagst du zu deutschem Schlager?
Scheiße, Mann. Sorry, Alter, ich kann mich gar nicht damit irgendwie
identifizieren.
Oder ja, aber auch die Reime.
Also ich bin ehrlich, ich find's lustig und wenn die so ein paar Lieder singen, irgendwie kenne ich die irgendwoher. Ob es aus der Schulzeit ist, aus der Karnevalzeit. Ich habe auch Karneval hier mit meinen Jugendfreunden gefeiert, aber ist nicht so, dass ich jetzt drauf abgehe. Ja.
Aber das ist trotzdem eine interessante Frage, weil sie mich auch heute gerade auf Kontra K gebracht hat, der, wie ich finde, eine interessante Debatte jetzt eigentlich anstößen könnte oder angestoßen hat. Du hast gerade über Hip-Hop gesprochen, woher das eigentlich kommt. Und wir wissen alle, Hip-Hop ist ja auch so ein bisschen aus einem Struggle herausgeboren worden. New York ist ja gewissermaßen so die Geburtsstadt einer gesamten Szene, auch eines Lifestyles, einer Kultur. Oder ich finde, heute ist das Wort des Tages Vibe. So, irgendwie hast du schon sehr gut damit gestartet. Kontra K hat sich jetzt vor einigen Tagen dazu geäußert, dass Rap einfach eine Katastrophe ist oder die Szene momentan in Deutschland und dass wir der kommenden Generation ganz viel Scheiße mitgeben. Würdest du das auch so sehen? Glaubst du auch, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich nenne ihn jetzt mal Lifestyle von zum Beispiel dieser klassischen Rap-Szene in Deutschland und Hip-Hop im Sinne von Tanz?
Also ich würde gerne auch nochmal zurück auf Rap gehen. So, ich glaube, das stimmt schon, weil Hip-Hop hat ja immer eine Message.
Mhm.
Also es geht bei Hip-Hop darum, eine Message weiterzugeben. Ob es tänzerisch ist, ob im Writing ist, ob es im Graffiti ist, es geht um eine Message. Ja. Es geht darum, was auszudrücken, seine Story weiterzugeben. Es geht um Storytelling. So, und viele Rapper machen das heutzutage einfach nicht mehr. Es geht da mehr um Vibes. Was auch nicht verkehrt ist. Es ist auch cool, man sich das anzuhören und einfach viben zu können mit denen.
Ja.
So, finde ich auch super, ist kein Ding. Aber krasser wäre es doch, wenn die viben können und trotzdem dir eine Message geben, wo du sagst, ja, geil. So, deswegen bin ich ein riesen J. Cole-Fan.
Mhm.
Also, ich kann J. Cole gerne zuhören und er gibt dir auch heftige Stories mit.
Ich glaube, uns geht's hier einfach zu gut. Es gibt keinen Struggle.
Es gibt kein Problem,
das dich aufwühlt oder durch das du hindurch musst. Das ist ja auch der Grund, warum ganz viele auch so Straßenrap-mäßig oft eigentlich immer nur von der Vergangenheit erzählen, von der schweren Kindheit, von Eltern, die nichts hatten, von dem Migrationshintergrund. Das ist das, was mich immer sehr gerührt hat und womit ich mich auch zum Beispiel immer gut identifizieren konnte, obwohl ich als Frau und mit der aktuellen Szene so eigentlich so gut wie gar nichts anfangen kann, aber das Storytelling, das, was du sagst, genau darum geht's eigentlich letztendlich.
Und das Gleiche gibt's im Tanzen.
Ja.
1:1. Es gibt Leute, die einfach nur tanzen, weil es gerade Hype ist, cool ist und die irgendwie cool aussehen und irgendwie Leute mit irgendwie erreichen wollen. Aber es gibt auch Leute, die echt eine Story dahinter haben, die Emotionen wiedergeben, die expressen, die Leute berühren können und die Leute auch irgendwie inspirieren und animieren können. Nur durch die Bewegung, ohne viel zu quatschen.
Ja.
So, das gibt's auch in jeder Ebene heutzutage. Das auch, weil einfach Hip-Hop so krass wächst gerade.
Mhm.
Hip-Hop war eine kleine Kultur.
Ja.
So richtig klein. Man redet Hip-Hop von Bronx. Bronx ist nur ein Viertel.
Ja.
Es ist keine Stadt, kein Land. Es ist ein Viertel in Bronx, dann nach Brooklyn und sowas. So, es sind von Viertel nach Viertel gegangen. Von einem Block zum anderen. So hat Hip-Hop angefangen. Jetzt lebt die ganze Welt Hip-Hop.
Absolut. Das ist total Mainstream.
Immer größer, weißt du? Ja. Deswegen ist es auch ganz normal, dass es auch so Wege gibt. Und dass auch viel Scheiße dabei ist.
Ja.
Aber dann, das ist krass, dieses Gespräch habe ich mit meinen Sponsoren gestern noch gehabt, weil ich darüber gesprochen habe und denen gesagt habe, ey, es gibt sehr viel Scheiße auch, es gibt auch sehr viel Mainstream und vieles, was nur mit dem Hype geht, aber dann sind Leute wie wir, die irgendwie die Leine in der Hand haben, verantwortlich für, ob wir das jetzt zulassen, dass es weitergeht, oder ob man den Leuten einfach Knowledge weiter droppt.
Ja.
Wenn man den Leuten auch irgendwie die Verantwortung gibt und auch diese Position gibt von, ey, ihr müsst es jetzt leiten. Weil das ist, wen gibt's hier, der Hip-Hop jetzt wirklich leiten würde?
Wo gibt's, in Deutschland?
So, wen gibt's da, wo man zuhört und zuschaut und sagt, ey, der sagt mir oder der lebt mir das vor. Er wird mich recht leiten damit, so, weißt du?
Das sind die keinen Erfolg haben, also keinen Mainstream-Erfolg sozusagen. Ich denke an Tua zum Beispiel. Ja. Oder ich glaube, dass Trettmann lange Zeit so jemand war, allerdings als er dann so eine breite Masse dann irgendwann erreicht hat, nicht mehr. Und das muss ich auch dazu sagen, wir dürfen nicht vergessen, die ganz Großen, die ganz Erfolgreichen, die vielleicht die Idee von diesem Struggle und oder Hip-Hop allgemein, dieser Kultur gar nicht mehr so krass in den Fokus stellen, das sind Künstler, die ganz große, riesige Plattenfirmen hinter sich haben. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir diese gesamte Kultur gewissermaßen auch irgendwie auspressen, wie so ein Ding, aus dem du immer nur Geld und Geld und nochmal Geld rausholst, geht der Vibe verloren.
Hast du etwa Eistee und Pizza?
Ganz im Ernst, diese Frage habe ich zum Beispiel vor kurzem gestellt. Ich habe gesagt, ich fühle mich irgendwie als Fan von, oder ich könnte mich als Fan von jemandem auch irgendwie über den Tisch gezogen fühlen, wenn ich mir denke, Bro, so, was verkaufst du mir hier deinen Eistee? So, wir haben den jetzt auch getrunken, so ist es nicht, ne?
Er schmeckt leider
aber gut. Er schmeckt echt gut. Shit, ja, Mann.
Die Pizza ist auch gut.
Also sein Eistee also schmeckt.
Auf jeden Fall Capital Bra, ne?
Ja, klar. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, es ist schwierig. Ich glaube, gerade mit so einem Film wie Save the Last Dance haben wir auch gesehen, wie sehr diese Szene ja auch berühren kann und er auch Themen aufgreifen kann, die echt wichtig und relevant sind.
Auf jeden Fall.
Aber ich muss sagen, so wie du den Hip-Hop kennengelernt hast, das, was du in diesem Jugendzentrum gespürt hast, gelernt hast, so alle sind gleich, egal wo sie herkommen, das ist für mich Hip-Hop. Auch immer ein bisschen Gesellschaftskritik, mal mehr, mal weniger. Ja. Aber ich finde so sinnlose Texte aller, ich habe den größten Schwanz und ich ficke alle Mütter, sowas kann ich nicht, Ich weiß, dass es
deswegen verdienen wir kein Geld, weil du immer solche Worte benutzt.
Ja, nur ich, ne, genau. das ist auch so ein Battle-Ding, was ich auch nachvollziehen kann. Das ist wahrscheinlich das, was du eben mit dem Vibe meintest. Mhm. So. Mich persönlich unterhält es nicht. Ich kann es verstehen, dass es Menschen unterhält. Aber für mich gibt es aktuell zu wenig Gesellschaftskritik. Ich sehe das zum Beispiel bei Danger Dan. Aber ansonsten sehe ich das aktuell ganz wenig.
Ey, Jungs, ich muss noch eine wichtige Frage raushauen, weil wir sind jetzt schon seit einer Stunde dran und so langsam müssen wir auch mal nach Hause schicken. Der Arme kommt vom Training.
Oh, stimmt.
Alles gut.
Hat auch ein bisschen was mit dem Hip-Hop zu tun. Also ich behaupte, das ist so ein typischer, ich glaube, Traum von sehr vielen Migranten-Kids. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir darüber reden. Es ist für mich irgendwie auch ein Hip-Hop-Traum, so ein Ding irgendwie. Du hast, nachdem du ja Got to Dance gewonnen hast, hast du natürlich auch ordentlich Geld gewonnen. Und was hast du mit dem Geld gemacht?
Ich habe meinen Eltern ein Haus gekauft.
Wow.
Ja. Ich glaube, das ist das Stolzste, was du machen kannst oder ja, worauf deine Eltern stolz sein können, ist, wenn du denen das ermöglicht, wofür die... Nee, wenn du denen das ermöglicht, was sie hinter sich gelassen haben.
Ja.
Also, die haben eine Heimat, ein Haus, alles hinter sich gelassen, um herzukommen, um dir was Besseres zu geben. Und wenn du denen das hier geben kannst, glaube ich, das Beste, was du machen kannst.
Ich würde gerne wissen, wie lief dieser Moment, als du deinen Eltern gesagt hast, ja, ich habe hier was für euch. Hast du sie überrascht damit? Schlüssel.
Also, ne, leider war das nicht so eine Prozedur, weil in Deutschland kannst du nicht einfach... Das Geld war jetzt nicht genug, dass ich jetzt direkt hingegangen bin.
Ah, okay,
so,
das heißt, okay, das heißt, das Haus ist gar nicht in deinem Namen, sondern...
Genau, so, also...
Verstehe.
Es ist nicht so einfach, das zu machen.
Ja, ja, ja.
Okay. Aber als sie herausgefunden, dass wir da mit dem Geld irgendwie ein Haus kaufen und es investieren in ein Haus, war es natürlich für die, okay, unser Sohn hat alles richtig gemacht, so, wir müssen ihm viel mehr Vertrauen aufschenken. Auch das Gefühl, dass du dir natürlich, dass du dich stolz machst, aber dass du auch viel mehr Vertrauen gewinnst, weil... Das, was du gemacht hast, war doch nicht vielleicht so schlecht oder falsch oder deine Entscheidung, die du getroffen hast, war noch eher richtig. So, das war auch nochmal der Beweis dafür.
Irgendwie bin ich da sehr, es ist komisch, dass ich das sage, aber ich bin irgendwie stolz darauf, dass du das gemacht hast.
Danke.
So, weil ich weiß, dass das so in ganz, ganz vielen von uns Migranten ja auch steckt. Ne? Gerade wenn die Eltern eine Heimat zurücklassen und auch ein Zuhause und ein Haus zurücklassen, ne? Und das ist, und auch gerade, wenn man auch umgeben ist von Nachbarn, die deutsch sind und keinen Migrationshintergrund haben, finde ich, ist das auch nochmal ein krasses Zeichen, so auch zu sagen, das hat unser Sohn uns ermöglicht. Ne? Ja. Das ist schon, ja, krass. Herzlichen Glückwunsch.
Nachträglich.
Ja. Ja, auch von mir.
Danke, danke.
Mega. Ey, Leute, wir haben jetzt echt lange getalkt. Ja. Majid, ich hoffe, du hattest Spaß.
Hammer. Ich fand's super. Okay. Interessant, geil. Auch die Fragen waren killer.
Sehr gut, also kommst du nochmal, ja?
Lieben gerne.
Und es gab heute sogar zum ersten Mal Tee, Sascha.
Ja, ne, nicht zum ersten Mal, aber mal wieder.
Ja, mal wieder, wir haben es echt lange nicht gemacht.
Mach nochmal ganz kurz Werbung für dich und für deinen Film.
Ja.
Alright, so, 14. Oktober in den Kinos, Schweiz, Deutschland, Österreich. Fly, der erste urbane Tanzfilm. Regisseurin Katja von Garnier, eine super Person, hat uns sehr viel Vertrauen gegeben. Geht in den Film, jeder wird sich in dem Film finden können, bin ich mir 100% sicher, ob es mit dem Tanzen ist, ob dem Schauspieler, ob es um die traumatischen Erlebnisse geht, jeder wird sich da in dem Film finden, deswegen nehmt euch das zu Herzen, geht rein und gebt uns auch gerne Feedback dazu.
Und wir werden exklusiv, wenn wir den Film gesehen haben, natürlich eine dicke, fitte Review machen dazu.
Ja,
ich freue mich
Fall.
Richtig drauf, das wird gut.
Aber ganz wichtig, wir essen auf jeden Fall Popcorn salzig und süß.
Oh. Ja, Mann, er hat gelernt.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Gelernt.
Ja. No.
Ja, doch.
Mal gucken, wenn der Film richtig gut ist, dann tue ich das. Dann,
okay,
ist es merken.
Gut, ihr habt es alle gehört.
Okay,
also,
sehr gut.
Leute, also Leute, hört anständigen Hip-Hop.
Ja. Checkt Majid auf jeden Fall auf Instagram. Es lohnt sich, die Videos sind schon echt, echt ziemlich cool.
Ja, ja.
Sascha, sagt ciao.
Ciao. Du hast gleichzeitig gemacht.
Ja, zum ersten Mal, wie aufregend.